Ja, moin. Jetzt nochmal fürs Protokoll und für die Aufnahme. Schlag doch mal Jeremia 29 auf. Jeremia Kapitel 29. Das ist heute unser Startpunkt und ich dachte mir, ich mache nochmal einen zweiten über Frieden. Wir haben letztes Mal noch voll lange diskutiert nach der Andacht mit ein paar Leuten darüber, ob Christen jetzt irgendwie in den Krieg ziehen dürfen oder nicht. Obwohl das überhaupt nicht mein Thema war, ist es natürlich eine Sache, an die man dann schnell denkt, beziehungsweise worüber man dann schnell diskutiert. Auch wenn es super theoretisch ist für die meisten von uns. Ich schätze mal, in der Diskussion war ich der Einzige, der wirklich jemals eine Waffe abgefeuert hat, auf dem Schießstand. Und ich war derjenige, der für Frieden plädiert hat. Und ja, ist halt sehr hypothetisch oft manchmal so unsere Diskussion und eigentlich liegt mir auf dem Herzen, ja, etwas weniger hypothetisch nochmal über Frieden zu sprechen und das Ganze jetzt im Licht von Jeremia 29 nochmal anzuschauen, das Thema Frieden. Frieden wird in der Bibel oder das, da wo bei uns Frieden steht, in unserer Bibel steht oft das Wort Shalom, im Alten Testament vor allem natürlich. Und dieses Wort Shalom bedeutet auch Frieden, es bedeutet aber auch Heil, es bedeutet ja, Zusammensetzen, etwas, was auseinandergebrochen ist, wieder ja, zusammenzusetzen, zu kitten sozusagen. Es bedeutet so was wie Ganzheit oder ja, wie soll ich das sagen? Ja, Ganzheit. Also zusammengesetzt und wieder ganz und wieder heile sozusagen. Aber eben auch Frieden. Und es ist spannend, so ein bisschen dieses Wort, ja, zu schauen, diese verschiedenen Töne, die in diesem Wort Shalom mitstecken. Dieses Zusammensetzen, zusammengesetzt sein, was ja extrem, also was gut übereinstimmt mit dem Wort oder mit der Bedeutung von Friede. Es bedeutet Harmonie zwischen Menschen, es bedeutet Sicherheit, es bedeutet Freiheit von Gewalt. Also Harmonie zwischen Menschen, Sicherheit, Gewaltfreiheit, also ein Raum oder ein Land, wo keine Gewalt ist oder ein Ort. Es bedeutet auch Gelassenheit. Shalom, Gelassenheit, es bedeutet Ruhe oder es bedeutet ganz simpel kein Krieg, also die Abwesenheit von Krieg. Das alles kann Shalom bedeuten und ich glaube, manche von euch waren auch letztes Mal ein bisschen irritiert, weil ich im Grunde dieses große Wort Frieden eigentlich ziemlich so vielleicht in euren Augen undifferenziert benutzt habe. Ich habe so ziemlich einmal über alles rüber rasiert mit diesem Wort. Und ich habe das nicht so auseinandergeklüsert. Weil ich der Meinung bin, dass Frieden eben auch zusammengehört. Also diese ganzen verschiedenen Ebenen von Frieden gehören zusammen. Sie überlappen sich, sie greifen ineinander. Ne? Und das versuche ich gleich nochmal ein bisschen zu erklären. Auf jeden Fall ist es ein großes Wort, es ist ein wichtiges Wort. Und es war ein Wort, was auch Jesus wichtig war und was wir unglaublich oft einfach auch in der ganzen Bibel finden, dieses Wort Shalom, dieses Wort Friede. Sei es jetzt eine Grußform, Friede sei mit dir, und aber auch in anderen diversen Dingen, in anderen diversen Situationen kommt das einfach immer wieder. Zum Beispiel auch in Jeremia 29. Wir können das ja einfach mal lesen. Ich versuche das so ein bisschen, bevor wir das lesen, versuche ich nochmal so diese drei Ebenen von Frieden zu nennen, die mir so aufgefallen sind. Das ist vielleicht einmal das, was euch letzte Woche so ein bisschen gefehlt hat, dieser Friede zwischen Gott und Mensch. So, dass ich da so wenig zu gesagt habe. Ja, natürlich. Zuallererst oder vor allen Dingen geht es Gott um den Frieden zwischen ihm und uns. So, dass es erstmal sein großes Herzensanliegen ist, Frieden zu schaffen, Frieden zu machen, zwischen uns, weil da ist eine Spannung zwischen Gott und uns. Natürlicherweise ist da eine Spannung. Da ist eine, will ich sagen, ein Krieg, aber wir waren Gottes Feinde. So sagt es die Schrift. Also da ist erstmal Frieden ganz wichtig. Und den hat Gott gemacht durch Jesus Christus. Römer 5, Vers 1. Gott hat Frieden gemacht durch Jesus Christus. Ohne Jesus Christus gäbe es keinen Frieden zwischen uns und Gott. Das war Gottes Weg, Gottes Wille, auf diese Art und Weise in und durch Jesus Christus Frieden zu machen mit allen Menschen. Also Friede mit zwischen Gott und Mensch, dann Friede untereinander in der Gemeinde. Das ist für mich die zweite Ebene, wenn wir das so aufteilen wollen. Also erstmal dieser vertikale Frieden, dann dieser horizontale Frieden, wenn ihr so wollt, zwischen uns als Geschwister, als seine Familie, als seine Kinder. Das wird super viel betont, weil das auch keine... Friede kommt halt nicht einfach so natürlich. Friede ist etwas, das muss gejagt werden. Es muss gesucht werden. Es ist etwas Verstecktes, was man suchen muss. Es ist etwas, was vor dir wegläuft, was du jagen musst. Es ist etwas, woran du festhalten musst, was dir aus den Fingern gleiten will. Und auch der Gemeindefrieden. Und die ersten Christen hatten viel Struggle mit Frieden, weil es schon alleine zwei ganz große Gruppen gab in den ersten Gemeinden, die sich ein Stück weit gegenüberstanden, skeptisch. Skeptisch im Sinne von, wie sehr ist der andere wirklich, ja, mein Bruder, nämlich die Heiden und die Juden. Und die ersten Gemeinden bestanden halt wirklich zum Großteil aus genau diesen beiden Gruppen, Heiden und Juden, Christen. Und die hatten ihre liebe Mühe, und es war eine riesen Herausforderung für sie, miteinander jetzt Gemeinde zu sein. Da war vorher eine Art Zaun, nennt es Paulus. Da waren Hindernisse. Man mochte sich vorher vielleicht nicht so gerne. Man hat sich skeptisch, misstrauisch beäugt. Und Paulus plädiert immer wieder in seinen Briefen für Frieden. Und damit meint er in der Gemeinde hauptsächlich eben den Frieden zwischen Heiden und Judenchristen. Das ist, war ein Riesenproblem, eine riesengroße Sache. Also Frieden mit Gott und Mensch, Friede in der Gemeinde unter Geschwistern. Und dann eben der Friede mit allen Menschen. Vielleicht die Königsdisziplin für uns. Mit meinem Bruder Manuel kann ich ja noch ganz gut Frieden schließen. Er ist auf derselben Wellenlänge wie ich, wenn es um Jesus geht. Wir verfolgen dasselbe Ziel, wir laufen in dieselbe Richtung. Aber mit den Leuten, mit meinen Kollegen da draußen, mit meinen Mitstudenten da draußen, meinen Mitschülern, mit den Leuten, die ich so treffe, meinen Nachbarn, den anderen Eltern in der Kita. Ja, manchmal liegt man so meilenweit auseinander mit seinen Ansichten, mit seiner Sicht auf den Menschen und so weiter. Es kann richtig, richtig schwer sein. Und trotzdem sagt Paulus in Römer 12, Vers 18, soweit es an euch ist, wir können nicht Frieden mit jedem haben, weil nicht jeder mit uns Frieden haben will. Aber soweit es an uns ist, wenn wir gefragt werden, wenn es nach uns, nach unserer Nase gehen würde, dann müsste immer Frieden herrschen. Mit jedem Menschen, mit allen Menschen, mit allen unseren Nachbarn, mit allen unseren WG-Mitbewohnern, mit allen Menschen. Wenn es nach uns gehen würde. Es geht ja nicht immer nur nach uns. Manchmal hat man ja auch fiese Mitschüler, fiese Mitstudenten, fiese Mitauszubildende, fiese Meister, fiese Lehrer, fiese Professoren, die den Frieden vielleicht nicht suchen, sondern eher auf Kriegsfahrt gehen. Aber wir versuchen immer, Frieden zu halten. Das ist unsere große Aufgabe und eine wichtige Aufgabe. Und das können wir, weil wir Frieden mit Gott haben. Wir haben eine besondere Fähigkeit, Frieden in der Welt zu verbreiten. Und es war den Christen immer ein Riesenanliegen, friedlich zu sein. Und ich weiß, ihr wart, manche von euch waren skeptisch letzten Freitag, ob das wirklich so ist. Aber es ist so. Und jetzt können wir mal Jeremia, lass es mal in Jeremia reinlesen. Die Situation ist folgende, dass Israel sozusagen gekidnappt wurde und nach Babylon ins Exil gebracht wurde. Ich sage das jetzt mal ganz einfach und platt. Die sind jetzt im Exil. Sie wurden aus ihrer Stadt, aus ihren Städten, aber eben auch die Juden aus Jerusalem, wurden ins Exil gebracht. Was Gott ihnen auch angedroht hatte, wenn sie nämlich nicht seinen Bund halten würden. Und sie haben seinen Bund nicht gehalten. Und deswegen ließ Gott das eben auch zu. Und nun waren diese Leute im Exil. Sie waren also nicht zu Hause. Sie waren weit entfernt von der Heimat, in einem fremden Land, in einer fremden Stadt. Und es war nicht nur fremd, es war gottlos. Die Stadt war überaus gottlos, götzendienerisch. Babylon ist sozusagen, wenn ihr so wollt, das Gegenteil von Jerusalem. Das sind so wie zwei Pole, müsst ihr euch vorstellen. Hier die heilige Stadt Gottes, Jerusalem. Und hier Babylon, hier der Berg Zion und der Tempel des wahren Gottes, hier Babylon mit seinen Tempeltürmen, auf denen Götzen angebetet wurden und sich Menschen selbst verherrlicht haben. Das ist so wie zwei Pole, die gegeneinander stehen, entgegengesetzte Pole. Und nun waren die Juden aus Jerusalem in dieser ekelhaften, schrecklichen, bösartigen, gewalttätigen, gottlosen Stadt. Was sollten sie nun tun? Also wir wissen, viele waren sehr traurig, sehr betrübt über das, was passiert ist. Es hat ihnen das Herz gebrochen. Ihr Tempel wurde zerstört, das war ein Weltuntergang für sie. Der Tempel wurde zerstört, das war nicht einfach so, okay, der Tempel wurde zerstört, ja, können wir neu bauen irgendwann. Das war schrecklich, das war das Ende eigentlich. Und jetzt lesen wir hier einen Brief an besagte Juden. Wie sollen sie sich verhalten? Was sollen sie tun? Vers 4 von Jeremia 29. So spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, an alle Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel gefangen weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst darin. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter gebt Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert. Also mit anderen Worten, ja, ihr seid im Exil, ihr seid weggeführt, ihr seid nicht zu Hause, aber lebt so, als ob ihr zu Hause seid. Baut Häuser, gründet Familien, Gärten hat. Das ist vielleicht so ein bisschen verwunderlich. Man denkt so, okay, Gärtnern. Aber letztendlich ist das hier alles auch ein Stück weit so eine Anspielung auf Genesis. Adam und Eva. Was haben die im Paradies gemacht? Sie haben den Garten kultiviert. Sie sollten gärtnern. Sie sollten sich vermehren. Ja, fruchtbar sein und sich vermehren über die ganze Erde. Aber diese Juden sind nicht mehr im Paradies, sie sind nicht mehr in ihrer Heimat, sie sind nicht mehr in Jerusalem, sie sind nicht mehr in dem Land, wo Milch und Honig fließt. Sie sind aus dem Paradies verbannt, ins Exil geschickt. Aber jetzt sollen sie so leben, als ob sie immer noch im Paradies wären. Mitten in der Finsternis. Sollen sie so tun, als ob sie zu Hause sind. Gärtnern, bauen, Familie gründen. Ein ganz normales Leben führen im Exil. Und ein bisschen ist es bei uns doch genauso. Oder ist es sogar ziemlich stark so. Wir kennen alle dieses Gefühl von Exil. Ich wette, jeder von euch hat sich schon mal gedacht, ich fühle mich hier auf dieser Erde. Ja, das ist eine gute Idee. Danke. Ja, perfekt. Ich fühle mich hier auf dieser Erde irgendwie nicht zu Hause. Ich fühle mich in diesem Leben irgendwie nicht zu Hause. Ich fühle mich irgendwie fremd. Ich habe das ganz oft, dieses Gefühl, dass ich eigentlich ganz woanders hingehöre. Oder dass hier alles irgendwie eigentlich nicht so läuft, wie es sollte. Und ich habe irgendwie diese Sehnsucht nach der Heimat. Ich habe auch dieses Lied deswegen geschrieben, dieses Worship-Lied, was wir manchmal singen. Ich will heißt das, ich will zurück nach Haus, aber ja, genau. Das ist genau das Feeling, was ich mit diesem Lied eingefangen habe, diese Sehnsucht, nach Hause zu kommen. Weil man merkt irgendwie, das hier ist nicht mein Zuhause. Obwohl ich nichts anderes kenne, obwohl ich durch und durch Mensch bin, aber trotzdem irgendwie fehlt noch so der Letzte, dass man sagt, hier bin ich wirklich zu Hause, für immer. So. Und genau das ist eigentlich auch, was die Bibel bestätigt. So zum Beispiel in Johannes 17 sagt Jesus selber, sie sind nicht von dieser Welt. Ich war nicht von dieser Welt und meine Jünger sind auch nicht von dieser Welt. Ja, wir sind ein Stück weit im Exil, wir sind hier nicht zu Hause. Unser Zuhause ist woanders. Hebräer 11, Vers 14 sagt es auch ganz krass, unser Bürgerrecht ist woanders. Wir sind nicht Bürger dieser Welt, wir sind Bürger einer ganz anderen Welt. Und in Philipper 3, 20 wird es auch nochmal gesagt. Sogar wir, ja, wir sind ein Stück weit im Exil hier. Es ist nicht unsere letztendliche Heimat, in der wir uns gerade befinden. Und ja, es läuft um uns herum eine Menge schief. Das merken wir auch. Es ist nicht alles gut. Und trotzdem sagt Gott, glaube ich, genauso wie damals zu den Israeliten zu uns, lebt. Lebt, ich möchte es nicht sagen im Schatten, lebt im Lichte, lebt in meinem Licht, aber lebt auch im Licht der Zukunft. Denn das sagt Gott hier auch in Jeremia, ich habe eine Zukunft für euch. Ich habe eine Zukunft für euch. Ihr werdet nicht für immer hier bleiben. Ich werde euch zurückbringen. Und ein Stück weit sollen sie jetzt schon so leben, als ob sie schon zurück sind in ihrer Heimat. Und ich glaube, ein Stück weit sollen wir als Christen hier in dieser Welt, obwohl wir im Exil sind, so leben, als ob wir schon da wären. Als ob wir schon bei Christus wären. Als ob wir schon, ja, als ob wir schon zu Hause wären. Bei ihm. Also baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter, gebt Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären. Damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe. Sucht den Shalom oder sucht das Shalom der Stadt, steht dort. Sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Wir sollen das Shalom dieser Stadt suchen. Wir sollen den Frieden unserer Stadt suchen. Und ich denke, wir dürfen das ruhig auch für uns nehmen. Sucht den Frieden dieser Stadt. Lass uns auch den Frieden dieser Stadt suchen. Lass uns auch beten für unsere Stadt. Lass uns Friedensstifter sein, denn wenn hier Frieden ist, haben auch wir Frieden. Das ist etwas, ja, was Gott sich für uns wünscht. Schlag mal Timotheus auf, Kapitel 2. 1. Timotheus, Kapitel 2. Da findet ihr eigentlich eine ganz ähnliche Auftrag, finde ich. Erstes Timotheus, Kapitel 2. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Und da könnt ihr auch übersetzen in Frieden, damit wir in Frieden, ein Leben in Frieden leben können oder führen können. Also Paulus sagt eigentlich genau dasselbe, betet für eure Stadt, betet für eure Bürgermeister, betet für die, die regieren, betet für die Könige, damit ihr in Frieden leben könnt. Gottes Wille ist, dass wir in Frieden leben können und aber auch, dass wir Frieden verbreiten, für Frieden beten, Friedensstifter sind in dieser Welt, im Exil, in dieser Stadt. Man könnte ja meinen, die Israeliten hätten in Babylon eigentlich lieber für einen Systemumsturz beten sollen. Vielleicht lieber kleine Aufstände organisieren sollen, um diese schlechte, bösartige Stadt zu Fall zu bringen. Hätten sie sich nicht lieber gegen die Stadt stellen sollen? Sie sind schließlich Gefangene dieser Stadt. Und Gott sagt, nein, such den Frieden. Und es ist ein schmaler Grat für uns als Christen, aber auch damals für die Israeliten, nicht Komplizen Babylons zu sein. Wir wollen nicht teilhaben an ihren bösen Werken. Wir wollen nicht die Komplizen dieser bösen Stadt sein. Aber wir wollen trotzdem ihr Bestes und für sie beten. Im Sinne Gottes. wir wollen ihr Shalom suchen. Ich fand das einen super interessanten Gedanken und wollte einfach nochmal diesen Gedanken einfach bringen von wir sind im Exil und unser Auftrag ist Frieden zu suchen und Frieden zu stiften und zu beten für unsere Stadt und ihr Bestes zu suchen. Wir haben dann letzte Woche auch noch viel über so geredet, wenn wir jetzt verfolgt werden als Christen, wenn wir jetzt als Christen irgendwie in eine Situation kommen, wo wir angegriffen werden. Wir haben über Syrien geredet, über Kurden in Syrien oder beziehungsweise Christen in Syrien, die zwischen die Fronten geraten, die christliche Dörfer, auch vielleicht im Irak, wo wir auch wissen, dass es auch Leute gab, die christliche Milizen gegründet haben. Also christliche Selbstverteidigungsgruppen, die auch mit Waffen gekämpft haben, ne, um ihre Dörfer zu verteidigen. So. Wie sieht's aus mit Selbstverteidigung? Ich meine, wenn wir angegriffen werden, sollen wir dann immer noch den Frieden suchen? Ich meine, in so einer Situation, okay, ich baue mein Haus, ich habe meine Familie, alles ist gut, ich bete für Frieden, das ist ja alles schön und gut. Aber was ist, wenn Druck kommt? Was ist, wenn Babylon Druck macht? Wenn ich nicht so einfach hier wohnen darf, wenn mir Leute ans Leder wollen. Und da finde ich die Apostelgeschichte nochmal richtig heilsam reinzugucken. Ich habe euch letztes Mal auch gesagt, ich bin von Natur aus auch kein Pazifist. Wirklich nicht. Ich habe das so ein bisschen versucht zu erklären. Ich glaube, ich habe mich auch total schlecht ausgedrückt letztes Mal. Aber wenn so vom Natürlichen bin ich auch immer jemand, der gerne zurückkämpfen würde. Ich bin auch jemand immer, der sich gerne verteidigen würde gegen Angriffe. So. Mir liegt es nicht, mich schlagen zu lassen. Mir liegt es nicht im Blut, irgendwie mich kreuzigen zu lassen. Das ist, ich will mich eigentlich wehren, ich will mich zur Wehr setzen, ich will zurückschlagen. Aber lass uns doch mal auf unsere Vorbilder gucken, auf unsere Vorväter im Glauben in der Apostelgeschichte. Zum Beispiel Kapitel 4 könnt ihr mal aufschlagen. Das ist so krass, sich die Jungs einfach mal anzugucken und Mädels. Das sind solche krassen Vorbilder und ich glaube, da können wir so viel draus lernen einfach. Und die haben Jesus so ernst genommen in dieser Sache. Ich glaube, wir sind oft so desillusioniert. Wir denken so, aber wenn wir keine Waffen haben, wenn wir uns nicht verteidigen, ich meine, die Welt ist böse. So, ja, die Welt war damals auch böse für die Apostel. Ziemlich böse für die ersten Christen. Und es ist nochmal cool, sich einmal zu gucken, wie krass ernst sie die Worte Jesu genommen haben. So, freut euch, wenn ihr verfolgt werdet. Wenn dich einer schlägt, dann schlag nicht zurück. Und all diese Dinge, wo wir heute so sagen, schon, aber... Und man hat hier bei den Jungs das Gefühl, sie haben es einfach so 1:1 versucht zu leben. Und lesen wir mal hier in Apostelgeschichte 4 zum Beispiel. Apostel Petrus und Johannes wurden ergriffen und eingeschüchtert am jüdischen Gerichtshof. So fängt Apostelgeschichte 4 an. Dann kommen sie aber wieder auf freien Fuß, Vers 23. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freien Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, dein Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun her, wie sie uns drohen, und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners, Jesus, Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Ich finde es beeindruckend. Die gehen ins Gebet. Die kommen unter Druck. Leute bedrohen sie. Und diese Leute haben echt Macht und haben auch Mittel. Haben auch Mittel zu töten. Sie werden bedroht. Und was machen sie? Sie fangen an zu beten und sie beten dafür, dass Gott Heilung schenkt, dass Gott Wunder tut, dass Gott die Stadt segnet, damit Menschen erkennen, dass Jesus der Heiland ist. Ja, und sie beten auch dafür, dass Gott seine Macht erweist. Sie sagen, Herr, wir sehen, hier passiert das, was du gesagt hast. Bitte erweise jetzt deine Macht. Sie beten nicht dafür, Herr, töte unsere Feinde. Herr, die wollen uns ans Leder, schenk uns Waffen, wir müssen uns bewaffnen. Ich finde das faszinierend. Die ersten Christen haben sich nicht bewaffnet. Lasst euch das mal ihr sagt jetzt vielleicht so, ja, normal. Weil wir kennen es nicht anders. Wir kennen ja die Apostelgeschichte. Ja, die haben sich nicht bewaffnet, aber das ist nicht so normal. Die haben sich einfach abschlachten lassen. Die haben sich nicht bewaffnet. Sie haben keine Widerstandsgruppe gegründet, keine Guerillagruppe. Die sind nicht in die Berge gegangen und haben so Zeloten-Style gemacht. Und das war damals nichts Ungewöhnliches. Die haben das nicht gemacht. Die sind ins Gebet gegangen. Die haben für ihre Stadt gebetet, für ihr Babylon. Und dann, guck mal, wenn ihr ein bisschen weiter lest, so in Apostelgeschichte 5, Vers 13, Vers 12. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder. Wisst ihr, Gott hat das gemacht. Gott hat das Gebet gehört, seiner Heiligen in Jerusalem. Und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. Die haben sich mittendrin getroffen in der Stadt. Die sind nicht weggelaufen. Die haben sich weiter mittendrin getroffen. Die waren mutig. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner in engeren Kontakt mit ihm zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen und die Gemeinde wuchs ständig. Bei euch steht vielleicht, man rühmte sie. Auch interessant, man denkt immer so, die ersten Christen wurden sofort nur gehatet. Stimmt nicht. Die erste Gemeinde genoss Hochachtung in der Stadt. Denkt nochmal an Babylon, die Juden in Babylon, ne? Segnet die Stadt, betet für Frieden, stiftet Frieden, baut, pflanzt, ne? Bereichert diese Stadt. Und die erste Gemeinde hier, sie betet, sie heilt Kranke. Kranke werden geheilt durch diese Gemeinde. Menschen werden gesund. Es geschehen große Wunder. Und die Leute in der Stadt sehen das und rühmen diese Gemeinde. Die sagen, boah, da ist Gott. In dieser Gemeinde merke ich, da ist der heilige, lebendige Gott am Werk. Und das ist ihr Kampf. Das ist ihr Krieg. So kämpfen sie als Christen. Auf den Knien im Gebet, darin, dass sie heilen, darin, dass sie Gutes tun, denen, die sie verfolgen. Dass sie die segnen, die sie fluchen. Und wir dürfen niemals, ja, also wir müssen versuchen, denselben Weg zu gehen. Auch wenn Widerstand, wenn Druck kommt. Dann lesen wir mal weiter in 5,41. Dann werden sie wieder unter Druck gesetzt. Ja, also es passieren krasse Dinge. Sie kommen nochmal vor den Gerichtshof. Und sie bekennen nochmal ganz frei ihren Glauben. Und dann werden sie aber nochmal ausgepeitscht, so zum Schluss als Schmankerl. Als Schmankerl. In Vers 40, man rief die Apostel wieder herein, ließ sie auspeitschen und verbot ihnen, ich meine, es ist so ein Wort und man liest so schnell drüber so. Man liest sie auspeitschen und verbot ihnen von Jesus zu reden. Und du liest so direkt weiter, ja, ist klar, wie geht's weiter so? Jo, man liest sie auspeitschen? Digga, wer hier wurde schon mal ausgepeitscht? Keiner. Digga, die wurden einfach mal ausgepeitscht. Das ist richtig heftig, glaube ich. Ich wurde auch noch nicht ausgepeitscht. Man verbot ihnen nochmals, unter Berufung auf den Namen Jesu in der Öffentlichkeit zu reden. Dann ließ man sie gehen. Die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat voll Freude darüber. Preis den Herrn. Dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namens Jesu willen Schmach und Schande zu erleiden. Das war nämlich ihr Style. Die haben nicht gesagt, wir kämpfen zurück. Die haben nicht gesagt, wir bewaffnen uns. Sondern die haben gesagt, geil, wir können leiden mit Jesus. Ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen. Ja, aber das, Digga, wie Hammer, wir können mit unserem Herrn leiden. Und so verrückt, wie das klingt, aber das war die Einstellung vieler früher Christen. Bis hin zu Briefen, die wir haben von irgendwelchen verrückten Bischöfen, die sich darauf freuen, endlich in Rom vor die Löwen geschmissen zu werden. Die sagen so, boah, endlich kann ich für Jesus leiden und sterben. Aber die meinen es wirklich ernst. Die haben gesagt, boah, mein Herr hat so gelitten, ich will meinem Herrn folgen. Was für eine Ehre! Was für eine Ehre, dass ich mich opfern darf, dass ich geopfert werde. Das ist total heftig. Es ist uns so fremd, diese Denkweise. Aber ich glaube, wir sollten uns mehr damit beschäftigen, damit so ein bisschen was davon auf uns übergeht. Und wir nicht so schnell beim Zurückkämpfen sind. Sondern vielleicht zuerst einmal der Gedanke kommt, gut, dass ich mit meinem Herrn leiden kann. Oh, ich wurde gerade beleidigt im Internet, in irgendeinem Forum oder auf Facebook oder in der Uni oder ich wurde gerade von irgendwem gedisst. Cool, Jesus wurde auch gedisst. Und ich wurde nicht gedisst, weil ich ein Arschloch bin. Ich wurde einfach gedisst, weil ich das und das glaube. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Wow, so ging es meinem Herrn doch auch, oder? Dann wird Stephanus verhaftet, ihr kennt das alles. Dann hält er diese riesige Rede. Dann wird Stephanus gesteinigt. Und wieder keine Gegenwehr. Es kommt nicht auf einmal das Rettungssquad. Gott schickt öfter mal so einen Engel und befreit die aus dem Gefängnis und so. Gott schickt öfter mal seinen Rettungssquad. Aber die Jünger bilden nicht irgendwie so eine Spezialeinheit, um irgendwelche Leute aus dem Gefängnis zu hauen oder so. Stephanus wird hier gesteinigt. Er bittet, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und dann kommt Saulus und verfolgt die Gemeinde. Kapitel 9. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Kein Widerstand. Christen wehren sich nicht. Da ist einer, der wünscht ihnen den Tod, er will sie ausrotten. Sie wehren sich nicht. Sie sind wie ihr Herr. Sie halten fest am Frieden. Sie segnen, sie beten, sie glauben, sie vertrauen. Und ja, damals sind viele unserer Geschwister gestorben und das hat eine lange Zeit angehalten, bis heute. Bis heute sterben Geschwister. Und ich finde es krass, lest mal Apostelgeschichte. Schaut einfach mal, wie so ein Mann dann auch wie Saulus. Saulus hat doch gesagt, geschmäht, schmähen wir nicht zurück. Oder so. Gesteinigt. Was ist dem Mann alles passiert? Hat er sich einmal gewehrt? Hat er einmal zurückgeschlagen? Hat er sich jemals ein Schwert gekauft? Ich weiß es nicht. Lesen wir irgendwas davon, dass er ja, zurückschlug? Dieser Mann hat für sich entschieden, nein, ich gehe diesen Weg des Friedens. Ich halte meine andere Wange hin, wenn ich geschlagen werde. Ich segne, wenn ich geflucht werde. Und ich glaube, ja, wir müssen das vielleicht ein bisschen mehr an uns ranlassen. Und seid euch dessen immer bewusst. Und versucht erstmal in die Richtung zu denken. Wenn Druck kommt, wenn Opposition kommt, wenn Leute euch feindselig gesinnt sind, versucht erstmal in diese Richtung zu denken und zu beten. Bevor ihr in die Richtung denkt, Abwehrkampf, wo sind meine Waffen? Wie kann ich dem jetzt heimzahlen oder wie kann ich mich jetzt wehren? Denn ich denke, dieser Weg des Friedens ist gesegnet und ich denke, unser Herr freut sich, wenn wir ihm da vertrauen, uns versuchen, ihm zu vertrauen. Ich habe noch voll viele coole Sprüche hier und Psalmen, aber die... Wer will, kann die ja mal lesen gleich. Ich bete mal. Herr, ich bitte dich einmal, dass du uns immer wieder den Mut gibst, gerade in so Drucksituationen, die wir vielleicht nur so ansatzweise kennen. Ja, aber dass wir so handeln wie der Apostel Jesus, dass wir ja uns nicht wehren, dass wir nicht irgendwie anfangen zurückzuschlagen, um uns zu treten und irgendwie versuchen, unsere Gegner und Feinde auszulöschen oder sie mundtot zu machen oder, Herr. Du siehst, wie das in uns ja sich alles dagegen sträubt, Jesus. Aber ich bitte dich, Herr, dass du uns mit der Kraft deines Heiligen Geistes erfüllst in diesen Situationen und dass wir ja segnen können, wenn wir geflucht werden. Dass wir Gutes tun können, wenn man uns Böses tut, Herr. Jesus, dass wir sind wie dein Volk in Babylon, dass wir, ja, obwohl wir wissen, wir sind hier nicht zu Hause und das hier ist nicht unsere bleibende Stadt, dass, ja, wir wissen, wir haben eine andere Heimat, aber dass wir trotzdem hier sind und segnen, auch wenn das hier vielleicht nur Durchreisende sind, aber dass wir trotzdem beten, Herr, für diese Welt, für diese Stadt, für unsere Nachbarn, für unsere Kollegen und ja, einfach das tun, was dein Volk damals getan hat. Ja, und bitte ermutige uns dazu, bitte erinnere uns daran, Herr, wenn es soweit ist, wenn der Druck kommt, dann hilf uns, auf deinem Weg zu gehen. Amen.